Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Weidmann Zeil. Ihr alle habt mit Sicherheit schon gehört, dass ich regelmäßig davon träume, eines Tages mal in der Wildnis Nordamerikas auf eigene Faust zu werken. Und auch wenn ich euch heute Abend nicht mit auf einen dieser Trips nehmen kann, was ich ehrlich gesagt liebend gerne tun würde, so habe ich doch jemanden gefunden, oder viel besser eher mich, der eben dort seit 20 Jahren zu Hause ist. Das ist ein Jagdcast-Hörer, Christian Dume, der eben seit 20 Jahren in British Columbia in Vancouver lebt und dort als Biologielehrer tätig ist, aber eben auch dort seit 20 Jahren schon die Jagd ausübt. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch mit Christian, der uns eben von seinen persönlichen Erfahrungen in British Columbia, aber auch ein wenig von seinen Erfahrungen in den Vereinigten Staaten berichten wird. Bevor wir ins Interview einsteigen, hört ihr wie immer erstmal noch ganz kurz den Tierlaut der Woche und dann ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Christian.
Ja, danke, Frank. Schönen Dank für die Einladung.
Du, Christian, du bist seit 20 Jahren in Kanada, genau zu sein in British Columbia. Erzähl uns doch mal bitte, wo BC liegt und was dich ausgerechnet dorthin verschlagen hat.
Ja, gerne. Also British Columbia liegt an der Westküste von Kanada, nördlich von Washington State und dann südlich von Alaska und dem Yukon. Ja, ich bin seit 1999 hier in British Columbia. Ich kam damals offiziell, weil die Ausrede war, wegen meiner Diplomarbeit hier hinzufahren. Aber inoffiziell war das, ich wollte dringend zur Jagd nach British Columbia.
Ja, okay, das klingt schon mal vielversprechend. Gut, steigen wir direkt ein. Was jagst du denn dort?
Das Schöne an British Columbia ist, du hast halt extrem viel öffentliches Land und sehr viele verschiedene Wildarten zu jagen. Meine Hauptzielart sind hier die Schwarzwedelhirsche und Schneeziegen und Elche. Aber theoretisch kann man hier, so wie das organisiert ist, kann ich pro Jahr ein Steinschaf, die Doll Sheep und die Stone Sheep, eine Schneeziege, ein Büffel, ein Wapiti, ein Elch, 15 Hirsche und dann halt zwei Bären und zwei Pumas schießen. So viele Lizenzen darf man sich jedes Jahr kaufen.
Was meinst du jetzt mit Büffel? Ist das wahrscheinlich Bison, oder?
Ja, Bison, ja, genau.
Oh, das klingt ja wirklich nach dem Paradies. Aber erklär uns doch mal bitte, wie die Jagd so überhaupt organisiert ist.
Ja, yeah. Also das ist ja von Provinz zu Provinz unterschiedlich. Aber wir haben jetzt hier dieses Crown Land, heißt es bei uns. Also offiziell sind wir noch Monarchie, gehören ja auch zur britischen Krone. Also Crown Land ist Public Land, ist öffentliches Land. Da darf halt jeder, der eine Lizenz hat, zur Jagdzeit jagen. Das Jagdjahr fängt auch genauso wie in Deutschland am 1. April an. Und du kaufst dir dann online deine Lizenz, das ist $32, kostet der Spaß, und dann darfst du damit auf dem Crown Land eine Waffe führen und Niederwild jagen. Möchtest du jetzt Hochwild jagen, dann musst du noch eine Tag ziehen oder kaufen pro Wildart und Wild. Also kaufst du dann noch einen Tag und dann darfst du dann das zur Jagdzeit bejagen. Du musst eine Jägerprüfung machen, das ist so für Deutsche, das ist ein bisschen ein Witz. Also mein Sohn hat das letztes Jahr, vor 2 Jahren gemacht, als er 9 war. Mit 10 darf man hier jagen. Und ich meine, das ist verglichen zu Deutschland, ist das noch nicht mal ein Schnupperkurs. Also wenn du weißt, wie ein Elch vom Bären unterscheiden kannst, kannst du hier jagen gehen. Und dann darfst du halt dann auf diese Public Land zur Jagd gehen.
Okay.
British Columbia ist halt relativ groß. Also wir haben 1 Million Quadratkilometer. Das heißt, es sind 100, wenn ich das richtig berechnet habe, sind es 100 Millionen Hektar. Das meiste davon ist dann also Crown Land.
Ja, das klingt ja erstmal großartig. Ich habe das vorhin noch mal ganz kurz gegenübergestellt. Also den 944.000 oder aufgerundet 945.000 Quadratkilometern, die alleine BC hat, stehen 300, sagen wir mal großzügig, 58.000 Quadratkilometer gegenüber, die Deutschland hat. Und in BC leben 5 Personen pro Quadratkilometer. Bei uns, rate mal,
80?
233. Du, es ist kein Wunder, dass man da keinen großen Aufwand aus der Jagdausbildung machen muss, weil das Gefährdungspotenzial muss einfach unwahrscheinlich gering sein. Triffst du überhaupt jemanden auf der Jagd?
Ja, das passiert also schon. Also von den 5 Millionen Leuten, die in British Columbia wohnen, die, sag mal, 90% leben sowieso in der Lower Mainland, das heißt um Vancouver herum. Das heißt, oben im Busch ist relativ selten Leute. Aber so gibt halt 100.000 Jagdlizenzen werden pro Jahr ausgegeben, also 100.000 Jäger. Und man trifft dann schon mal wieder, immer mal wieder Leute auf der Jagd. Aber das Land ist groß. Man muss halt, wenn man von der Straße weg ist, wird es dann ganz schnell ganz ruhig.
Ja, diese 100.000 Jäger, also 100.000 Lizenzen heißt, dass es in BC auch 100.000 Jäger gibt, oder ist es so ähnlich wie in den vielen Staaten der USA, wo man sich eben auch auf gewisse Lizenzen einfach bewerben muss, weil es einfach zu viele Jäger für die zur Verfügung stehenden Lizenzen gibt?
Okay, eine Lizenz, also meine ich jetzt, also Jagdscheine, also
Ja.
100.000 Jäger, die einen Jagdschein lösen. Und dann musst du halt dann deine Tags kaufen. Für diese Tags, für die verschiedenen Wildarten, gibt es eigentlich für jede Wildart irgendwo eine General Open Season, wo dann generell die Jagd offen ist. Muss halt dann nur suchen, wo und wann. Aber wie du sagst, ja, es gibt auch Ecken, wo das begrenzt ist. Das heißt dann Limited Entry. Es ist dann eine Lotterie. So, also entweder ist es eine Ecke, die besonders viele Tiere hat oder besonders wenige Tiere hat oder besonders einfach zu erreichen ist. Um da halt den Bestand zu schützen, wird dann halt berechnet oder finden die heraus, wie viel Tags, die dafür ausgeben, jedes Jahr. Und das ist dann mit einer Lotterie wird das gemacht hier. Ja, genau.
Okay, aber ich bin vorhin ehrlich gesagt gar nicht ganz mitgekommen. Erzähl uns bitte nochmal, welche Wildarten du generell pro Jahr bejagen darfst. Also es war Schwarzwedel, es war die Schneeziege dabei, aber die Liste war noch deutlich länger, ne?
Ja, also du kannst halt jedes Jahr halt dieses fängt mit einem, ja, du kannst also diese Wildschafe pro Jahr eine Lizenz kaufen und dann musst du suchen, wo du dann jagen möchtest. Also dann eine Schneeziege, ein Elch, ein Wapiti, ein Bison, 15 Hirsche und dann zwei Schwarzbären und zwei Pumas.
Okay,
Genau.
15 Hirsche heißt jetzt Whitetail oder was für Hirsche?
Ja, es sind Whitetail, Schwarzwedel und Maultierhirsche sind es.
Ah ja, okay. Ja. Ja, du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Die Kunst ist wahrscheinlich, denn eine Ecke zu finden, die vielleicht nicht so überrannt ist, nicht so gut zu erreichen ist. Wie gehst du denn da so zu Werke, wenn du dich, ich glaube, du warst neulich erst 14 Tage wieder auf Jagd, ne? Wenn du dich dann auf so eine längere Jagd begibst.
Ja, also die meisten Kanadier, die fahren mit dem Auto zur Jagd. Also die fahren mit dem Auto, mit dem Pickup oder mit dem ATV, fahren die lustig durch die Waldwege, bis denen dann ein Elch vor die Motorhaube stolpert und dann wird er geschossen. Ist nicht so mein Ding. Ich gehe lieber ein bisschen weiter in den Busch. Also am liebsten entweder mit Pferden, mit Packpferden oder mit einem Wasserflugzeug, das du dich da absetzen lässt irgendwo Und dann hast du also wirklich die Berge für dich alleine. Ja, die Logistik ist halt ein bisschen ein Problem. Das, wie du sagtest, die fast 1 Million Quadratkilometer ist das. Die Distanzen sind für deutsche Verhältnisse natürlich extrem weit. Aber das gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man dann immer wieder was Neues entdecken kann und dann halt auf Expedition gehen kann, ja.
Ja, aber nun, gut, viel Land und viel, ja, ich glaube tatsächlich auch noch relativ viel Natur, also wenig kultivierte Flächen, heißt ja in der Regel auch relativ geringe Wilddichten, ne? Und das kann eben mitunter bedeuten, dass man auch mal wahrscheinlich große Flächen wildleer hat quasi, weil sich der Bestand eben gerade zur Brunft vielleicht an einem Punkt fokussiert. Wie suchst du dir denn wirklich die vielversprechendsten Ecken da so aus?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, vor allem als deutscher Jäger ist das also erschreckend, wie gering die Wilddichten hier sind. Also da ist, also die Elche, da gibt es einen Elch pro 15 Quadratkilometer. Da würde in Deutschland die Jagd dicht sein. Aber du sagst das richtig, die sind halt nicht flächendeckend gleichmäßig verteilt. Die sind dann so in Hotspots fokussiert. Und die zu finden, dass, ja, wenn du die findest, ist es super. Wenn du die nicht findest, dann siehst du halt sehr viel Landschaft mit sehr, sehr wenig Wild. Das ist halt immer das Ziel, die zu finden. Da wird halt, halt viel auf dem Internet geforscht und auf Google Earth geguckt und dann versucht herauszufinden, was für eine Landschaft ist gerade gut für welche Tierart. Aber du sagst es ja, in der Brumpf verhält sich natürlich wieder alles anders. Die Hirsche haben auch, die ziehen auch so jahreszeitlich verschiedene Ecken an. Was im Sommer gut ist, es kann im Winter ganz schlecht sein und umgekehrt, ja.
Ja, ohne dass du jetzt deine Quellen preisgibst, aber ja, du hast es schon angedeutet, dass das digitale Scouting, das ist wahrscheinlich in so einem Land wie Kanada oder British Columbia nochmal umso, ja, Deutschland spielt ja fast keine Rolle, aber da hat es eben umso mehr Bedeutung, ne? Gibt es so auch unabhängige oder staatliche Stellen, so Wildhüter-Service, wo man zumindest fragen kann, wo gewisse Wildarten denn so grob vorkommen, weil die werden ja auch nicht gleichmäßig verteilt sein, alle, ne?
Ja, da hast du recht. In den USA ist das ein bisschen besser gehandhabt. Da gibt es dann halt Wildlife Biologists, die dann auch sehr großzügig mit den Informationen sind. British Columbia ist noch ein bisschen so wilder Westen, die Daten sind halt ein bisschen schwieriger die werden auch nicht erstellt, also nicht richtig oder nicht konsequent. Ich gehe dann halt oft auf alte Forschungsergebnisse von Wildbiologen von den 19, von den 80er Jahren oder so wird dann oft gesucht, weil die in den letzten 20 Jahren haben die Finanzierung stark zurückgedrosselt für die Wildbiologie und von daher sind ja neue Daten schwer zu finden. Aber wer sucht, der findet, sagt man.
Ja. Nimm uns doch mal einfach mit. Also ich möchte natürlich am Ende auch noch darüber reden, wie man so als richtiger Ausländer, hast du mittlerweile auch die kanadische Staatsbürgerschaft?
Ich bin hier permanent resident, also ich habe eine permanente Aufenthaltsgenehmigung.
Ja, wirst wahrscheinlich genauso behandelt wie ein Kanadier.
Ja, genau.
Aber am Ende würde ich natürlich auch noch gerne darauf eingehen, wie man sich so einer Jagd im BC als waschechter Ausländer als Deutscher nähern kann. Aber vorab wäre es vielleicht ganz cool, wenn du uns einfach mal so vielleicht auf deine letzte Jagd mitnimmst. Also die Bilder, die ich gesehen habe, die waren ja doch schon sehr beeindruckend.
Ja, gerne. Ja, also wir waren im Nordwesten von British Columbia auf Schneeziege und Wildschaf zur Jagd. Das ist so eine Ecke, die ist also besonders gut. Die ist so groß wie Belgien ungefähr. Und da wird das der Zugang beschränkt halt mit Lotterie. Ich hatte dann eine Schneeziegen-Tag gezogen und mein Jagdkollege, der hatte ein Wildschaf-Tag gezogen und wir beide hatten dann auch Glück gehabt, dass wir einen Elch Tag für die Gegend auch noch bekommen hatten. Also theoretisch hatten wir für alle Hauptwildarten, die es da gibt, einen Tag in der Tasche. 85% von British Columbia sind Gebirge. Wenn du Schneeziegen jagen willst, dann musst du auch fit genug sein, dass du auf den Berg raufkommst und wieder runter. Also das Schöne an der Jagd ist, dass ich mich das ganze Jahr darauf vorbereiten kann. Und das ist meine Motivation, dass ich halt dann ja, in die Muckibude gehe und jogge und Bergwandern mache und all so ein Zeugs, um halt dann fit für den Berg zu sein, weil dem Berg ist halt egal, ob ich da raufkomme oder nicht. Also gut, also wir sind jetzt dann nach Nordwesten British Columbien gefahren. Erstmal, das ist von Vancouver, sind das 18 Stunden Autofahrt, ist ein bisschen eine Tortur und wie gesagt, für deutsche Jäger auch, ja, da bist du fast in Moskau, wenn du von Berlin losfährst. Und dann von dort, dann mit einem Wasserflugzeug, das ist die berühmte Beaver, heißt das Flugzeug, so und auch in den 50er, nee, im Zweiten Weltkrieg gebaut worden oder so. Und das ist so das Workhorse für Northern BC. Und von da aus dann nochmal eine Stunde in diese Wildnis geflogen und dann an einem See abgesetzt worden. Und du fragtest, siehst du auch mal andere Jäger? Also nach 18 Stunden Autofahrt und einer Stunde Wasserflugzeug war dann die Enttäuschung relativ groß, dass da an dem See auch schon eine andere Jägergruppe
Oh
saß.
nein.
Aber das ist eine, ja gut, das ist nicht, dass man erwartet, aber passiert halt.
Ja.
Da musst du halt ja, einfach Wanderschuhe anziehen, packst dir alles auf den Rücken und dann geht's los. Wir hatten gesehen, da gab es einen Weg auf der Karte, also einen alten Wanderweg von einem Outfitter oder so, sollte es da gegeben haben, der uns in die Alpine, also in die Alpine, in die Berge bringen sollte von dem See. Und da so unsere Sachen gepackt, so erstmal so ein Basecamp aufgeschlagen und dann für nochmal gesagt, jetzt gehen wir 5 Tage einmal rechts um diese Bergkuppe rum, gucken mal, was wir da finden können. Und wir dachten, ja gut, mit dem Weg sollte es einfach sein. Sind wir in 2 Stunden in der Alpine. Ja, das Problem war der Biber, davon gab es ganz viele, die haben da renoviert gehabt in den letzten Jahren, seitdem die Karte gebaut wurde. Und da relativ gut umgebaut. Da war also nichts mit Trail und es war dann also, heißt auf Englisch so schön, Bushwhacking. Also quer durch den Busch, was wie gedacht hatten, würde 2 Stunden dauern, hat dann 7 Stunden gedauert und da waren wir auch gerade nur drei Viertel so weit, wie wir wollten. Das Gute ist natürlich, du hast alle deine Plörren dabei und dann haben wir dann abends einfach das Zelt aufgeschlagen und gesagt, okay, morgen machen wir weiter. Morgens aufgewacht und dann waren dann tatsächlich 1,5 Kilometer über unserem Zeltplatz, waren dann drei große Schneeziegen, Billy Goats, die da rumliefen oder die hatten da die Nacht verbracht und lagen da noch gemütlich auf dem Berg. Die konnte man auch sofort erkennen, das waren drei sehr starke und haben wir schnell einen Plan gemacht. Gut, die gehen wir jetzt an. Dann Sachen zusammengepackt und los, Zelt noch da gelassen und wir waren innerhalb von 15 Minuten waren wir auf 500 Meter dran. Und die standen dann gemütlich auf und fingen an zu äsen. Und dann muss bald da näher ran, näher ran, näher ran. Dachte ich, okay, wenn ich jetzt zu dieser einen kleinen Bergkuppe komme, wenn ich da rüber gehe, bin ich gut getarnt gewesen, dann müsste ich so auf 200 Meter dran sein. Gut, also ich renn los oder pirsche mich dann so an. Auf dem Berg ist das natürlich alles ein bisschen steil. Komme an diese Kuppe, kletter so ein bisschen, also schieb mich so ein bisschen rüber und Ziegen sind weg. Ja, doof. Okay, gut. Dann, okay, vielleicht da gibt es da so eine nächste Kuppe, wenn ich zu der komme, vielleicht sehe ich sie dann wieder. Gut, dann angepirscht, so angerobbt auf allen Vieren, guck rüber und da sehe ich gerade so auf 250, 300 Meter, ein bisschen unter mir, eine Ziege, die da so gemütlich wegzieht. Ja, okay, gut. Auch doof. Also dann weiter, wenn so eine Kuppe nach der nächsten, du denkst, du bist dann gleich an der auf dem Berg. Die Spitze ist aber sind so diese False Summits, sind das, also eine Bergkuppe nach einer Bergkuppe nach einer Bergkuppe. Und dann dachte ich, okay, die sind also auf meiner Höhe oder ein bisschen unter mir. Wenn ich dann jetzt noch ein bisschen höher gehe und zur nächsten Kuppe komme, kann ich die vielleicht noch sehen. Also ich rannte dann so schnell ich konnte zur nächsten Kuppe. Wieder keine Ziege. Die Ziege war dann weg. Dachte ich, okay, jetzt zur nächsten Kuppe, da müsste ich sie sehen können. Also wieder rauf auf, und nix. Dumm. Gut. Dann ging das so, das Spiel haben wir dann noch eine halbe Stunde gemacht. Von einer Kuppe zur nächsten. Ich war mir relativ sicher, dass sie noch unter mir waren oder da wenigstens jetzt da rauskommen sollten. Dann ging es dann weiter bis zu einer Klippe. Dachte ich, okay, jetzt an der Klippe, da müssten die jetzt dann gleich unter mir rauskommen. Guckte ich dann aber mal auf den Berg und dann konnte ich dann sehen, dass auf 250 Metern standen die drei dann da gemütlich. Und ersten, die hatten also, während ich dann so schnell wie ich konnte auf den Berg gerannt bin, hatten die dann die drei- bis vierfache Distanz gemütlich hinter sich gebracht. Auf jeden Fall standen die dann da scheibenbreit und habe ich mir dann einen schön ausgesucht. Ja, und den dann geschossen, der fiel dann auch gleich, hat gut gezeichnet, fiel dann auch um. Zum Bergen musste man noch mal eine Stunde erstmal wieder runter und dann die Schneise hoch, um dann an die Schneeziege zu kommen. Wo haben wir dann gleich zerwirkt und aus der Decke geschlagen, ja. Und ja, und das Ding, das Mountain Goat war halt richtig, richtig gutes, schweres 250, 300 Pfund Mountain Goat. Und halt das Wildbrett dann auf den Rucksack, die Decke und das Haupt dann in den Rucksack gepackt und dann wieder zurück. Ersten Spike Camp eingepackt und dann wollten wir zurück zum Hauptcamp, also Main Camp. Oh, ja, das dauerte dann auch nochmal gut 7 Stunden, bis wir dann am Hauptcamp wieder waren. Du hast dann ja gut, was ich, 120, 130 Pfund auf dem Rücken. Das ist also richtig, da merkst du deine Knochen dann, läufst dann 2 Tage später ein bisschen krumm durch die Gegend. Ja, und dann zum Main Camp zurück.
Ja.
Und da war dann die andere Jägergruppe, hatte sich dann schon verabschiedet, hatten sie schon wieder abgeholt. Dann hatten wir die ganze Gegend für uns alleine. Das war dann sehr schön.
Ja, das klingt erstmal super cool. Aber jetzt seid ihr da für wie lange? Für 14 Tage hat er euch abgesetzt oder wie lange ging der Trip?
Das war der Plan. Also 10 Tage im Busch sind 2 Tage rauffahren, 2 Tage runterfahren. Die ganze Sache dauert dann also 2 Wochen.
Ja, 10
Ja,
Tage
das
im
war ja.
Busch. Ihr habt am ersten Tag eine Billy Goat, also eine männliche Schneeziege geschossen.
Genau.
100, was war es? 150 Pfund Wildbret. Wie haltet ihr die denn über die 10 Tage im Busch verzehrfähig? Also, dass das
Ja,
nicht vergammelt?
das ist die Logistik an diesen Jagden ist immer ist das große Problem. Ja, also erstmal müssen wir gucken, dass der Grizzlybär nicht ins Camp kommt und die Ziege mitnimmt.
Ja.
Und zum anderen, ja, dass das halt sofort zerwirkt und dann in so Game Bags aufgehängt, außerhalb, dass der Grizzlybär dich, dass er nicht es erreichen kann. Wir hatten noch einen Elektrozaun mitgenommen, um dann den Grizzlybär, dass er nicht da reinkommt.
Ich glaube, das
Aber ja.
Gute am Grizzlybär ist, dass der nicht klettern kann, ne? Im Gegensatz zum
Genau.
Schwarzbär.
Ja, also das wird dann so aufgehängt, dass das dann 2,5 Meter über dem Grund ist, da kommt er nicht hin. Und wir sind halt so weit im Norden, dass nachts meistens Frost ist und tagsüber wird das also selten über 10 Grad. Aber 10 Tage hält das im Busch auch nicht aus. Also mittlerweile gibt es ja diese Satellitenkommunikationsdevices. Wir haben einen InReach, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kannst du Bluetoothen mit deinem Handy. Und dann kannst du also eine SMS schicken zum Piloten und sagen, hey, wir haben Game Down. Und dann guckt der, ob der dich früher abholen kann. Also ja, sobald du was geschossen hast, hast du vielleicht noch 5 Tage, dann willst du schon willst du wieder raus sein. Das heißt, wir hatten dann noch Zeit, also 5 Tage Zeit, jetzt den Stone Sheep zu finden. Das haben wir dann vergeblich versucht. Wir sind noch also einige Berge erklettert, aber konnten keinen Legal Full Curl. Sie müssen halt einmal 360 Grad Hörner haben. Sonst sind du darfst also nur sehr, also mindestens 8 Jahre alte Schafe schießen, männliche Schafe. Die anderen darfst du nicht schießen. Konnten aber keinen finden. Wir haben aber einen riesigen Elchbullen vorgehabt. Der stand scheibenbreit auf 200 Meter. Größten Elch, den ich je gesehen habe. Aber wir waren halt 7 Stunden auch wieder vom Camp, vom See entfernt, wo das Flugzeug landen konnte. Und da haben wir uns beide nur angegrinst und gesagt, ja gut, den müssen wir laufen lassen, weil den kriegen wir nicht heile, oder wir sind nicht heile danach, wenn wir den jetzt versuchen, in Stücken zum See zu tragen. Ja, also idealerweise zur Elchjagd brauchst du Pferde oder musst die nah am See schießen, dass du die dann zum Flugzeug hinkriegst.
Ja, die Überlegung schwingt wahrscheinlich jedes Mal mit, ne? Bin ich bereit, jetzt das Stück eben auch von hier aus zu bergen?
Ja,
Weil das ist ja
so.
die zwingende Erfordernis, glaube ich, ne? Also man darf auf keinen Fall das Wildbret zurücklassen.
Ja, genau. Ja, klar. Also so auch eine der großen Motivationen für mich ist halt richtig gutes Wildbret. Aber ja, also so ein Rehbock in Deutschland, den kriegst du ja locker in Rucksack. Ja, ganz. So ein Elch sieht da natürlich anders aus.
Ja, definitiv. Aber da reicht bei uns auch schon der Rothirsch. Aber die Elche bei euch haben ja auch noch mal eine ganz andere Dimension als die europäischen, ne? Wir haben ja mittlerweile den einen oder anderen selbst wieder in Deutschland. Aber das sind ja Zwerge gemessen an dem, was durch Nordamerika so streift. Wie groß werden die denn bei euch?
Ja, also British Columbia, die sind, also im Yukon und in Northwest Territory und Alaska sind die nochmal wesentlich größer als bei uns. Aber wie gesagt, wenn die vom Berg runterschleppen musst, sind die groß genug. Also um die 1200 Pfund können die locker mal werden.
Den kriegst du ja noch nicht mal alleine umgedreht, ne?
Nee, am Elch ist nichts einfach. Also den alleine aufzubrechen, da musste den einen Elch, den ich da vor 2 Jahren geschossen hat, das war mit ganzer Kraft gegen den Hinterlauf gestemmt, nur damit ich dann das zum Schloss kam, das aufzubrechen. Also das war also schon ja nichts einfach, also an den Dingen.
Ja, ich glaube, das ist auch der große Unterschied zur Jagd in Deutschland, ne? Also wenn man nicht gerade jagt wie die extremen Einheimischen, die du vorhin erwähntest, die eben warten, bis der Elch vor der Motorhaube steht, dann ist es ja so, dass du die Stücke eigentlich immer an Ort und Stelle zerwirkst, oder?
Ja, genau. Das mache ich aber auch mit den Hirschen. Es ist halt, wir sind meistens so weit weg von der Straße, dass du die nur zerwirkt nach Hause kriegst, ja.
Ja, cool. Wenn ich mir die Bilder anschaue, die du mir so geschickt hast, dann sieht das schon recht eindrucksvoll aus. Aber ja, zum Beispiel dein Elch. Wie bist du da so vorgegangen, als es auf Elchjagd ging?
Letztes Jahr, der Elch, der war, den haben wir auch. 2, 3 Kilometer vom See geschossen. Und dann mussten wir den halt zum See tragen, um dann mit dem Flugzeug wegzukommen. Vor 2 Jahren waren wir dann mit Pferden unterwegs und das macht also richtig Spaß. Da kannst du die Pferde halt zum Elch bringen und dann die Pferde dann am Elch beladen mit dem Elch und dann ist das alles ja relativ unkompliziert. Das Problem ist halt, dass du dann halt immer mit den Pferden was zu tun hast. Es gibt ja einen, der vermietet Packpferde und dann bringt er die Packpferde und die Reitpferde zum Trailhead, wo du anfangen willst, lädt dann alles aus und sagt, ja, ich hole dich in 2 Wochen wieder ab, viel Spaß. Und ja, dann hast du, also ist halt dann, ist Abenteuer pur, weil mit den Pferden ist immer was los. Die haben halt ihre eigenen Ideen, was die gerne machen wollen. Aber wenn das funktioniert, ist das natürlich fantastisch. So ein richtig tolles Abenteuer und macht das Bergen dann wesentlich einfacher.
Ja, wart ihr damals auch zu zweit unterwegs oder wie lief das da ab?
waren wir zu dritt unterwegs. Das ist dann mit drei Leuten geht es dann mit dem Elch relativ einfach und mit Pferden dann sowieso. Aber du hast natürlich mit drei Leuten hast du dann neun Pferde, du kriegst dann zwei Packpferde und ein Reitpferd. Du hast dann eine Kolonne von neun Pferden, die du dann halt immer versorgen musst. Nachts werden die, lässt du die einfach laufen und dann fressen die dann während der Nacht ihren Tagesbedarf und dann sind die dann idealerweise, manchmal, wenn das richtig gut läuft, dann stehen die morgens dann wieder am Baum, wo du die abgesattelt hast und sagen ungefähr, ja, jetzt mach mal los, wir wollen jetzt weiter. Und wenn es nicht läuft, dann haben die Pferde sich entschieden und sagen, okay, wir gehen jetzt wieder zurück zum Trailhead und wollen abgeholt werden. Und dann hast du, da wachst du morgens auf und dann sind die Pferde nicht da. Also dann musst du halt dann suchen, bis du die Pferde wieder findest. Also es ist immer richtig, ist immer was los mit den Viechern.
An wie vielen Tagen waren Sie morgens wieder da?
Also, wenn du dann weit genug vom Trailhead entfernt bist, wollen die dann auch nicht wieder zurück zum Trailhead. Aber es sind so, kriegst du dann heraus, was sind dann so die Leadpferde? Und wenn du die dann, das einen von den Leadpferden dann anbindest nachts, bleiben die anderen dann auch da.
Ah,
Die haben
okay.
dann auch Glöckchen, dann kannst du die wiederfinden, falls sie sich mal verabschiedet haben. Ja, also es gibt so ein paar Tricks, aber ja, theoretisch ist es immer wieder wild.
Ja, das glaube ich. Klingt super spannend. Also die Jagd an sich klingt ja schon spannend, aber dann auch noch mit den Pferden. Aber die haben dann auch kräftig was zu tun gekriegt, oder? Also warst du der Einzige, der den Elch geschossen hat, oder kam da noch mehr zur Strecke?
Okay, das war also. Wir haben ja gerade gesagt, dass das Wild halt nicht gleichmäßig verteilt ist und dass die halt so in Hotspots sind. Und wir haben dann also wirklich das Hotspot gefunden. Und also ich hatte dann einen dicken Elch geschossen und dann meine zwei Jagdfreunde, die haben beide einen Wapiti geschossen. Das heißt, wir hatten dann also zwei Wapiti und einen Elch, die dann nach Hause mussten. Also die neun Pferde waren also gut beladen, ja.
Cool. Und ja, ich meine, bei so viel Jagden und so viel Wildbret, da ist ja früher oder später der Grizzly denn auch nicht weit. Hattest du schon so eine Near-Miss-Begegnung oder bist du bisher so auf der glücklichen Seite gewesen?
Also mittlerweile jetzt mal hier wieder hab ich immer noch Glück gehabt. Also wir haben sehr viele Grizzlies gesehen. Die haben in British Columbia wurde 2015, glaube ich, ein Moratorium eingeführt für die Grizzlybärenjagd. Seitdem werden die nicht mehr bejagt. Das heißt, die haben sich also sehr stark vermehrt. Auf der einen Jagd haben wir mehr Grizzlybären gesehen als Elche. Also, und das waren also richtig dicke Öschis. Gott sei Dank waren die ein paar Kilometer entfernt. Also Grizzlies hatten wir zum Glück bis jetzt noch keine im Camp. Schwarzbären, das passiert schon mal. Mir sind schon also etliche Hirsche geklaut worden von den Schwarzbären innerhalb von einer halben Stunde. Also du hast geschossen, läufst dann irgendwie zurück zum Camp, um irgendwas zu holen. Oder schieß einen Hirsch, brech den auf und dann geh weiter jagen. Und dann, wenn du wiederkommst, ist der Hirsch weg. Also das passiert schon mal. Aber jetzt im Camp hatten wir die zum Glück. Also ich hatte die einmal vom Zelt lief der rum, aber der rannte dann weg, als ich ihn angeschrien habe. Mit Grizzlies ist das so, du hast halt immer dein Bearspray dabei. Kurzwaffen darfst du in British Columbia oder Kanada überhaupt nicht mit in den Wald nehmen. Also von daher hast du immer nur dein Bearspray dabei und musst halt dann vorsichtig sein, dass du im Zelt nicht kochst, dass du keine Essenssachen im Zelt hast und solche Sachen. Weil du willst ja wirklich nicht, dass der morgens um 4 Uhr da in deinen Schlafsack mit rein will. Also das ist nicht so gut.
Ja, das geht dann schnell tödlich aus, ne?
Ja, das wird dann ungemütlich ganz schnell.
Ja. Du sprachst ja auch schon von dem Elektrozaun, der ist ja dann in der Regel fürs Camp, oder? Wird er auch verwendet, um das Wildbret zu schützen?
Also wir haben das jetzt fürs Wildbad genommen. Du kannst den auch theoretisch um dich herum selber machen. Das mache ich meistens nicht. Also mit Pferden ist das sowieso, da ist dann immer so viel Lärm um dich rum. Da bleibt der Grizzly dann auch weg. Wie gesagt, die Dimensionen sind halt sehr groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich vom Grizzly gefressen wirst, ist sehr gering. It's a mind game, ist mehr in deinem Kopf als in der Realität. Also dann halt da die Ruhe zu haben, im Zelt zu schlafen und nicht jetzt hier dir selber Angst zu machen, dass da gleich der Bär reinkommt. Ich meine, statistisch gesehen ist das sehr, sehr, sehr gering, aber halt in deinem Kopf nachts um drei kann man sich da alle schönen Geschichten erzählen. Da halt die Ruhe zu finden, das dauert ein bisschen, aber es geht auch.
Ich war ja schon immer total heiß darauf, auch mal in Nordamerika zu jagen, ne? Also alleine diese unberührte Natur und die Chance, dass man tatsächlich mal vielleicht 14 Tage keinem anderen Menschen über den Weg läuft, finde ich so großartig. Aber wie müsste ich denn da überhaupt vorgehen? Oder darf ich das überhaupt als Ausländer ohne so ein Outfitter?
Ja, also theoretisch kannst du hier jedes Jahr jagen gehen. Also es kostet $180, kannst du dir dann auch deine Jagdlizenz kaufen. Damit darfst du deine Waffe führen, aber du darfst nur Niederwild damit jagen. Also Schneehühner und Haselhühner und Schneehasen, sowas. Wenn du jetzt Big Game, also Großwild jagen willst, Hochwild jagen willst, dann brauchst du einen Guide-Outfitter für British Columbia. Die haben sich da das Monopol geholt. Du kannst aber in anderen Ecken von Nordamerika kannst du also sehr wohl als Ausländer, also in den USA kannst du also Do-it-yourself-Hunting machen ohne einen Guide. In British Columbia ist das so, dass du einen Guide brauchst.
Ja, aber nun weiß ich, dass du auch schon in den USA unterwegs warst. Wie läuft denn das da ab?
Also da ist es ja auch hier so. In Kanada ist es ja von Provinz zu Provinz und in den USA ist es von Bundesstaat zu Bundesstaat geregelt. Also ich würde da gucken, was ich jetzt jagen wollte und dann guckst du, wo gibt es diese Wildart und dann musst du dann halt an der, also ist ja alles im Internet jetzt, kannst du dir alles die Informationen suchen und dann in den USA geht es dann meistens über ein Lotteriesystem und Punkten. Also wenn du zahlst dann eine Lotterie ein und wenn du nicht gezogen wirst, kriegst du aber ein Preference Point. Also es ist für jeder Bundesstaat ist es anders, aber theoretisch kannst du dann irgendwann mal eine Lizenz ziehen und dann auch ganz alleine oder mit Freunden halt dann zur Jagd gehen.
Ja, nun gibt es ja aber auch diese OTC, diese Over-the-Counter-Tags, also die man teilweise einfach an der Tankstelle kauft, ne?
Ja, wie gesagt, immer Bundesland für Bundesland unterschiedlich. Und ja, das sind dann halt, und für bestimmte Regionen, also für bestimmte Regionen des Bundesstaates gibt es dann halt, wenn Over-the-Counter-Tags, wo du einfach, ja, kaufst du an der Tankstelle oder so, kannst du dir dann deinen Tag kaufen. Das Problem ist natürlich, dass das dann jedermann machen kann und auch jedermann macht. Das heißt, dass du dann wahrscheinlich mit mehreren Leuten unterwegs bist.
Ich weiß, da sind wir alle sehr unterschiedlich, aber ich mag zum Beispiel dieses geführte Jagen nicht. Da habe ich immer das Gefühl, dass der Jagderfolg eigentlich dem Jagdführer zusteht. Aber ich kann voll und ganz verstehen, wenn jemand da Freude dran hat, weil so eine Do-it-yourself-Jagd muss natürlich ganz anders vorbereitet werden, ne?
Ja, klar, nee, das ist auch nicht mein Ding. Also ich finde, das Do-it-yourself ist einfach traumhaft. Es ist ein ist eine Expedition und wir gehen meistens in neue Gebiete, in denen wir noch nie waren, um einfach mal ein neues Land zu sehen. Und das ist halt das Schöne an der Jagd. Du siehst Landschaften und Gegenden, da würdest du sonst nie hingehen. Also das ist schon traumhafte Natur. Also ja.
Ja, das ist auch so schön, ne? Also ich meine, ich mag das Wandern, aber ich würde niemals, wenn ich nicht jage, jetzt auf die Idee kommen zu wandern. Aber das Jagen ist so ein schöner Grund, all dieses zu machen, ne?
Ja, genau, es ist die Motivation, that gets it going, yeah, for sure.
Ja, also ein Thema, was ja ganz besonders sich von dem in Deutschland unterscheidet, ist eben ja das Jagen der Kinder und Jugendlichen. Du hattest, glaube ich, vorhin gesagt, mit 9 oder 10 Jahren dürfen die Kids bei euch anfangen zu jagen. Dürfen die da auch wirklich auf eigene Faust los oder muss da denn für eine gewisse Zeit immer noch ein Erwachsener dabei sein?
Ja, also ab 10 darfst du hier jagen, darfst du deinen Jagdschein machen und deinen eigenen Tags kaufen. Und ja, aber du musst halt, bis du 18 bist, musst du noch mit einem Erziehungsberechtigten oder anderen Jäger los. Also mein Sohnemann, der ist halt an meiner Seite und dann können wir zusammen jagen gehen. Alleine darf er doch nicht, aber da muss er erst 18 sein.
Hat er denn schon Jagderfolg gehabt?
Ja, er hat also letztes Jahr war er 10, da hat er seinen Jagdschein gelöst und dann hat er 3 ja, super Schwarzwedelhirsche geschossen. Der super Blattschuss für alle 3. Und ja, als stolzer Vater sind das natürlich ganz tolle Jagderlebnisse, halt dann seinen Sohn an die Jagd mitzunehmen. Dieses Jahr waren wir auch noch ein paar Mal in den Bergen, also die Bergjagd gemacht, auf die, das ist eine andere Art von Schwarzwedelhirschen, die in den alpinen Raum rumläuft. Und ja, ganz toll geschossen. Ich habe jetzt, also ich schieße den Blaser R8 und da gibt es ja diesen Rimfire Conversion Kit, also die 22 LFB. Und das ist also eine ganz tolle Sache für ihn, weil er kann dann hunderte von Schuss mit der Waffe machen, mit der dann auch jagen wird. Dann wird einfach der Lauf gewechselt und dann kann er dann jagen. Aber der Abzug ist das gleiche, das Zielfernrohr ist das gleiche und die Schaftlänge ist dasselbe. So ja, funktioniert also sehr gut.
Ja. Und wo übst du mit dem Schießen?
Ja, auf dem Schießstand hier. Also
Okay, also da kannst du nicht einfach so in den Busch gehen oder so.
kann man schon, wir sind halt in Vancouver, das ist halt eine Großstadt hier, da musst du dann
Ja.
halt ein bisschen weiter fahren, aber es ist dann einfacher, einfach auf den Schießstand zu gehen.
Ja, da war ich mal geflasht, als ich von Los Angeles nach Las Vegas gefahren bin. Und man sah in der Wüste immer so kleine Gruppen von Autos und Menschen. Und erst ja, habe ich mich immer wieder gefragt, was treiben die da so, bis ich auf dem Rückweg dann festgestellt habe, dass die da geschossen haben. Und die haben sich einfach zum Schießen in der Wüste getroffen. Und auf dem Rückweg stand die Sonne dann auch anders und dann sah man ab und zu hier und da dann eben auch so wirklich den Staub hochpeitschen. Das war schon etwas gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen.
Ja.
Aber das kann einem im BC dann auch passieren.
Ja, theoretisch schon. Nicht in der Nähe der Großstadt, aber sonst ja.
Ich finde das ganz interessant, dass dein Sohn jetzt in so jungen Jahren eben schon Jagderfolg gehabt hat, weil hier in Deutschland ist das ja nicht mehr möglich. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist so das richtige Alter, um die Kinder auch wirklich so an die Erlegung heranzuführen, dass sie eben an der Jagd, an den verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, ist ja das eine. Aber ich frage mich immer wieder, was ist das richtige Alter, dass ein Kind auch mal dabei ist, wenn ein Stück eben zur Strecke kommt. Wie ist denn dein Junge damit umgegangen?
Ja, also der Markus, der kam mit zur Jagd, mit 5 war er, oder 4 oder 5 war er schon dabei, als wir was erlegt haben. Ich bin halt Biologielehrer hier und von daher haben wir das Ganze beim Aufbrechen in eine große Biostunde verwandelt. Also es ist halt spannend, ne? Wenn dir keiner erzählt, dass das eklig ist, dann ist das auch ganz normal für dich. Und ja, er fand das ganz spannend. Ich fand das auch sehr spannend, dass ihm das zu erklären und wie die ganzen Organe funktionieren und all so ein Zeugs. Ja, das lief also sehr gut und seitdem ist er eigentlich nicht auf den großen Expeditionen, aber auf den so Wochenendtrips ist er eigentlich immer dabei.
Ja, cool. Und hatte er Backfieber?
Ist er relativ, also er hat sich einen Ast abgefreut, als er seinen ersten Hirsch geschossen hat. Aber weil wir halt so viel geschossen haben, also ich denke, der hat gut 600, 700 Schuss die Büchse geschossen, bevor er zur Jagd gegangen ist, war er dann doch erstaunlich ruhig und ich will jetzt nicht sagen routiniert, aber er hat es also irre gut gemacht. Und ja, anschließend war er also total weg vom Fenster, weil er so stolz auf seinen ersten Hirsch.
Ja, das glaube ich zu Recht. Ja, finde ich total schön. Also ich weiß, das Thema ist unendlich und wir könnten auch über die anderen Jagdarten noch sprechen. Aber vielleicht schließen wir einfach mal so mit dem für dich persönlich auch jetzt mal von der Jagd deines Sohnes abgesehen. Das war sicherlich eines der beeindruckendsten Jagderlebnisse für dich. Aber was war jetzt, als du so auf eigene Faust unterwegs warst, so in den letzten 20 Jahren für dich so das spannendste Jagderlebnis?
Okay, ja. Sicherlich das allererste Mal, als ich eine Elch vorhatte, war ich hier fresh off the boat. Also war ich gerade mal ein halbes Jahr in Kanada. Ich hatte eine natürliche Salzlecke gefunden. Und da kam dann tatsächlich ein dicker Elch auf die Salzlecke. Und ja, damals habe ich noch ohne Schießstock geschossen. Und ich hatte so ein Jagdfieber. Der kam auf 50 Meter, kam der Elch, stand dann da gemütlich rum. Das war ein Riesending. Ich habe so gezittert, ich habe den nicht ins Zielfern nur gekriegt und musste den einfach laufen lassen. Also das war so ein tolles Erlebnis, halt diesen riesen Elch davor zu haben. Und auch wenn du nicht geschossen hast, war das immer noch ein tolles Erlebnis.
Ja, das glaube ich, ne? Überhaupt erstmal so ein Tier in Anblick zu bekommen und dann so nah, das alleine ist schon ein beeindruckendes Erlebnis. Ja, finde ich sehr charmant, dass du gerade dieses gewählt hast. Christian, haben wir irgendwas so vergessen, was jetzt so zu den Basics dazugehört, die wir unbedingt hätten ansprechen sollen?
Ich glaube, wir haben es ganz gut abgeklappert. Aber eine Sache, ich habe ja nun in Deutschland meinen Jagdschein gemacht und meinen Falknerschein und dann jetzt seit 20 Jahren jage ich hier. Gibt halt ein paar Sachen, die ich schon von Deutschland vermisse. Also das eine ist die Jagdkultur, die es in Deutschland gibt. Das ist halt die gemeinsame Jägersprache. Die Idee der Weitgerechtigkeit und solche Sachen, dass wir alle so eine gemeinsame Grundausbildung haben, das gibt es leider in Kanada nicht. Also, es ist halt, wie gesagt, wir haben ja so einen Schnupperkurs und das war's dann. Danach bist du auf die alleine gestellt. Das ist halt an der deutschen Jagd toll, diese Jagdkultur. Und dann, was interessant ist, ich meine, ihr in Deutschland werdet ja von den Behörden ein bisschen gegängelt und ist ja alles extrem kontrolliert und reguliert. Hier ist das Gegenteil der Fall. British Columbia ist so der wilde Westen. Da gibt es zwar ein paar Regeln, aber ob dich dran hältst oder nicht, ist dann mehr an dir gelassen, weil großes Land. Ich habe hier seit 20 Jahren nie einen Conservation Officer, also diese Wildhüter im Wald gefunden. Die gibt es also sehr wenige. Und ich denke, also da so ein gesundes Mittelmaß zu finden zwischen den beiden Systemen wäre eigentlich das Richtige für Wald, Wild und Jäger. Also es ist interessant halt, ne, von zwei Perspektiven, zwei Extremen beide zu sehen und dann zu denke, das Mittelmaß wäre am besten.
Ja, wie eigentlich immer im Leben, ne? Christian, vielen Dank. Ich finde das Thema unglaublich spannend und ja, es steht auf jeden Fall ganz hoch auf meiner Bucketlist, das irgendwann auch mal anzugehen. Danke erstmal, dann wünsche ich erstmal einen schönen Tag. Bei dir geht es ja jetzt erst so richtig los, ne?
Ja, wir fangen gleich an hier. Ja, genau.
Ja, alles klar, du. Dann
Okay.
bis bald.
Frank, alles Gute, ne?
Danke dir auch. Tschüss, Christian.
Tschüss.
Ja, was soll ich sagen? Das bringt uns auch schon fast wieder ans Ende der mittlerweile 67. Jagdcast-Episode. Jetzt hört ihr aber erstmal noch einmal den Tierlaut der Woche. Okay, zugegeben, das war etwas gemein, aber Die meisten von euch werden es wahrscheinlich trotzdem herausgehört haben. Das war natürlich ein Wapiti. Normalerweise spiele ich hier natürlich nur Tierlaute, auch aus dem deutschsprachigen Raum. Aber bei dem Thema der Sendung musste der Wapiti heute einfach mal herhalten. Gut, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.